Heute geht es irgendwie ja so ein bisschen auch um Helden. Kennt ihr so richtige Superhelden? Ich habe euch mal die Helden meiner Kindheit mitgebracht. Da wären zum Beispiel James Bond, Rambo, Winnetou und Old Shatterhand, MacGyver, Bud Spencer und Terence Hill, natürlich auch Chuck Norris, wie könnte man den vergessen, und auch das A-Team. Helden meiner Kindheit, die ich gut fand. Und wenn ich diese Serien gesehen habe, dann fand ich diese Leute immer sehr beeindruckend. Als ich dann älter geworden bin, habe ich dann irgendwie gemerkt, so richtig weiterhelfen tun mir diese Helden in meinem Alltag nicht. Wenn ich wie Bud Spencer oder Terence Hill im Supermarkt eine Schlägerei anfange und da alles kurz und klein haue, dann finden die Leute es irgendwie nicht so gut. Oder wenn ich wie Rambo eine ganze Stadt in Schutt und Asche lege, dann komme ich ins Gefängnis und bin irgendwie nicht der Held. Heute geht es irgendwie auch so ein Stück weit für mich um Helden. Aber nicht um so bekannte Menschen wie James Bond oder Winnetou, sondern die Menschen, von denen ich heute erzähle, die sind mir in meinem Alltag begegnet. Die haben mich auf irgendeine Art und Weise gepackt. Die haben mir etwas gezeigt, was Gott in sie hineingelegt hat. Bei denen ich etwas von Jesus in ihrem Leben entdeckt habe. Und ich möchte anfangen mit Professor Dr. Jürgen Fangmeier. Denkt man jetzt, der ist so ein Professor, der ist doch kein normaler Typ, aber ich finde, der ist irgendwie besonders auch gewesen. Und trotzdem auch ganz normal. Fangmeier war immer wieder Gastdozent am Joanneum, wo Mario und ich zusammen die Ausbildung gemacht haben. Der ist inzwischen verstorben, aber der war irgendwie so ein wirklich besonderer Mensch. Zu unserer Joanneumszeit war er einer der noch wenigen lebenden Menschen, die bei dem großen Schweizer Theologen Karl Barth studiert haben. Ein Mann, der ein riesiges Wissen hatte und das auch auf eine gute Art und Weise vermitteln konnte. Und doch hat man in Fachkreisen immer wieder auch ihn so ein bisschen belächelt. Jürgen Fangmeier hätte auch an der Universität, also er war Dozent an der Universität und er hätte das auch nur machen können, aber er hat gesagt, nee, ich will da nicht nur irgendwie mit hochtheologischen Fragen mich beschäftigen, sondern wenn ich schon Dozent an der Universität werde, dann nur mit der halben Stelle und mit der anderen halben Stelle, da will ich in der Gemeinde arbeiten und ganz normalen Menschen von Jesus erzählen. Er schrieb auch keine dicken Bücher, wie zum Beispiel sein Lehrer Karl Barth, der über einen Meter Regal zusammengeschrieben hat. Sondern Fangmeier schrieb ganz dünne Taschenbücher für die Leute aus der Gemeinde. Sein großes Wissen hat er irgendwie nie so raushängen lassen, sondern er hat uns einen ganz schlichten und einfachen Glauben vorgelebt. Konnte schon mal sein, mittags um 12 Uhr, wenn er gerade mitten bei uns in der Vorlesung war über Karl Barth oder Johannes Calvin und die Kirchenglocken läuteten, dann unterbrach er kurz die Vorlesung und sprach zur Mittagszeit jeden Tag ein kurzes, stilles Gebet. Oder nach den Vorlesungen, wenn die anderen Dozenten nach Hause gingen zum Mittagessen, kam er mit seiner Frau mit runter in den Speiseraum und hat sich mitten unter uns Studierende gesetzt, mit uns über alles Mögliche aus unserem Leben und aus seinem Leben gesprochen und das Leben miteinander geteilt. Ich fand es beeindruckend, wie er uns seinen Glauben vorgelebt hat. In den letzten Jahren, seine Frau war sehr krank, ich kann die Krankheit nicht sagen, aber ich kann es nur beschreiben, die hatte keine Körperspannung mehr. Arme und Beine hingen einfach nur noch wie leblos am Körper runter. Wenn seine Frau mit uns beim Mittagessen saß, dann hing sie so mit dem Kopf einfach nur auf dem Tisch. Und so hat er trotzdem sich um seine Frau gekümmert, hat sie mitgenommen, überall hin, wo es auch nur irgendwie ging. Aufopferungsvoll hat er sich um seine Frau gekümmert und hätte noch viele Vorträge und Vorlesungen halten können, aber aus Liebe zu seiner Frau hat er darauf verzichtet. Wenn ich an Jürgen Fangmeier denke, dann denke ich an Demut, an Bescheidenheit, an Liebe, die er ganz praktisch vorgelebt hat. Gegenüber uns Studierenden, gegenüber den Menschen in der Gemeinde, und er war auch noch Gefängnisseelsorger und war offen für die Menschen, die auch im Gefängnis waren. Wenn ich an Demut und Hingabe und Liebe denke, dann steht mir Jürgen Fangmeier immer vor Augen. Oder da wäre Arnold, von dem habe ich kein Bild mitgebracht. Arnold war ein Mann in Burbach aus unserer Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Ein älterer Mann, den ich mit der Zeit besser kennengelernt habe, als ich mit der jungen Jungschar angefangen habe. Arnold war sehr stark in der Gemeinde engagiert gewesen, hatte Leitungsaufgaben übernommen, aber nach mehreren Herzinfarkten und Schlaganfällen konnte er einfach nicht mehr. Und Arnold war so krank, dass er auch keine Nacht mehr durchgeschlafen hat. Spätestens um 2-3 Uhr war die Nacht für ihn zu Ende. Und er hat gedacht, naja, wenn ich sonst nichts mehr machen kann, eins kann ich machen. Ich kann für alle Mitarbeiter aus der Gemeinde beten. Und das hat er jede Nacht für jeden Einzelnen mit Namen dann gemacht. Kurz vor seinem Tod hat er mir seine Liste gezeigt. Eine riesige Liste. Und hinter jedem Namen standen Notizen, die er sich gemacht hat, Gebetsanliegen, die ihm die Leute genannt haben. Und selbst Mitarbeiter, die weggezogen waren, die standen noch auf seiner Liste drauf und er hat jede Nacht für sie gebetet. Und ganz typisch war für ihn, dass er sonntags nach dem Gottesdienst auf einen zukam und sagte, du, wie geht's dir denn? Was beschäftigt euch als Mitarbeiter in der jungen Jungschar? Sag mir noch mal bitte, wofür kann ich ganz konkret beten? Und er hatte immer so ein Heftchen dabei, wo er sich die Sachen dann auch reingeschrieben hat, die er dann in seine Liste übertragen hat. Ab und zu kam er zu uns Mitarbeitern, immer wieder wechselnd, und gab einem eine Karte mit. Mit persönlichen Worten, wo er uns Mitarbeiter ermutigt hat. Oder er kam mit einem Buch, zum Beispiel von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, und auch da waren vorne immer ein paar ermutigende Worte reingeschrieben. Die Begleitung von jungen Menschen und für die zu beten, das war dem einfach total wichtig. Und war auch immer so ganz spannend. Nach dem Gottesdienst standen da immer Bistrotische, da standen Knappereien drauf und Getränke. Und es war immer ganz spannend zu sehen, auf der einen Seite waren die älteren Geschwister und so die mittlere Generation. Und auf der anderen Seite, da waren so die Leute bis 30. Und Onkel Arnold. Der stand immer bei uns Jungen dabei und normalerweise denkt man jetzt, das hat irgendeinen gestört. Aber für uns war das alle normal. Für uns wäre es eher unnormal gewesen, wenn er bei den Älteren gestanden hätte. Da hätte er sich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und ich weiß noch, eines Abends habe ich ihn nach dem Gottesdienst mal nach Hause gefahren und da hat er so dann zu mir gesagt, ich wünsche dir morgen Abend viel Spaß bei der Feuerwehr. Der wusste, ich war in der Freiwilligen Feuerwehr. Und dann hat er so gelächelt und hat gesagt, vergiss nicht, Jesus mitzunehmen. Ich gehe morgen Abend wieder zu meinen Alten vom Männerchor. Die regen sich gerade wieder über euch auf, weil ihr den Jugendraum wieder anders gestaltet, wie die euch sich das vorstellen. Und die regen sich da immer fürchterlich über euch auf. Aber ich gehe da morgen Abend wieder hin und dann werde ich die wieder daran erinnern, dass sie auch mal jung war. Dass sie auch Fehler gemacht haben und dass man ihnen die Fehler auch zugestanden hat. Und dass es auch mal wichtig ist, Fehler zu machen. Und er sagte, ich gehe da morgen Abend hin, bete mal eine Runde für mich, dass ich denen das auch begreiflich machen kann. Wenn ich an ihn denke, dann war er nie jemand, der irgendwie gesagt hat, das könnt ihr nicht machen. Sondern er war immer jemand, der gesagt hat, probiert aus, macht es. Traut euch was, damit Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Und wenn ich an jemand denke, der treu ist, der treu seinen Glauben legt, der treu ist im Gebet und der eine ganz große Liebe hat für Menschen aus einer anderen Generation, dann denke ich an Onkel Arnold. Hier habe ich noch jemanden mitgebracht, meinen ehemaligen Kollegen, den Axel, mit dem habe ich zusammen bei Dynamit Nobel Defense gearbeitet, in dem schönen Ort mit dem seltsamen Namen Würgendorf. Der Name war zum Glück nicht Programm. Und der Axel, der war auch Christ und das war so ein Mensch, der ist ganz rechts auf der Seite mit dem T-Shirt und der Tasse Kaffee in der Hand. Der war einfach so ein Mensch, den musste man einfach gern haben. Der ist einfach jedem Menschen freundlich begegnet. Der hatte für jeden ein gutes Wort. Und der Axel, der hat nie eine Gelegenheit ausgelassen, um auch an der Arbeit von seinem Glauben an Jesus zu erzählen. Und oft habe ich ja erlebt, wie auch Leute das richtig peinlich machen können. Aber beim Axel war das einfach ganz normal. Der hat mit Leuten so über Jesus gesprochen, wie ich mit Leuten über Fußball rede. Nämlich ganz entspannt und das war irgendwie das Normalste von der Welt. Natürlich haben auch schon mal Leute über seinen Glauben gelacht. Aber ich habe noch nie, wirklich noch nie, so viele Leute, die mit Jesus noch nicht unterwegs sind, kennengelernt, die so positiv über einen Christen gesprochen haben, wie über den Axel. Der, so eine Freundlichkeit gegenüber allen Menschen, egal was sie tun und egal was sie lassen, so eine natürliche und unkomplizierte Art, über Jesus zu sprechen, ist mir davor und danach nie begegnet. Und ich freue mich heute, dass der Axel nicht mehr bei Dünner mitarbeitet, sondern dass Leute auf ihn zugekommen sind und haben gesagt, wir wollen das Café Lebenswert gründen. Ein Café, wo Menschen hinkommen können, die Hilfe brauchen oder die einsam sind. Oder er geht mit zum Arzt, er macht Einkäufe für ältere Leute, begleitet sie in ihrer Trauer und ich finde, da ist er eigentlich auch am viel besseren Platz. Und als letztes habe ich euch noch den Thomas mitgebracht. Auf diesem Bild sieht der Thomas auch sehr zivilisiert aus. Der Thomas hat früher bei der deutschen Zeltmission gearbeitet und er ist ein total bekloppter Typ. Der hatte früher die Haare kahl rasiert, der lief in 90% der Fälle mit der Bundeswehrhose durch die Gegend, hatte irgendwelche T-Shirts von den Jesus Freaks an und wenn er aus dem Wohnwagen kam und den ersten Tag die Leute das Zelt aufgebaut haben mit ihm für die deutsche Zeltmission, dann waren die immer sehr überrascht, wer da so aus dem Wohnwagen kam. Die Ohren, da waren riesen Löcher drin, das war ja mal sehr in, dass man sich die Ohrenlöcher so weitet, das hatte der Thomas selbstverständlich. Er hat einige Jahre bei der deutschen Zeltmission als Zeltmeister gearbeitet, war den ganzen Sommer unterwegs, hat Zelte aufgebaut und abgebaut. Dazwischen wurden dann nachmittags Kinderevangelisationen gemacht und abends wurden Erwachsene eingeladen, ihr Leben mit Jesus zu teilen. Eines Nachmittags, die Kindermissionarin war wieder auf der Bühne und die örtliche Jungscha war vor Ort. Da war er auch im Zelt und schaute, dass auch alles in Ordnung bleibt, dass das Zelt auch hinterher noch gut stand. Aber da war dieser Junge, da war Kevin und manchmal ist ja der Name auch Programm. Verhaltensauffällig, ein Clown. Manchmal waren die anderen Kinder von ihm begeistert, manchmal waren sie auch einfach nur genervt und den Mitarbeitern ging er meistens einfach nur so richtig auf den Zeiger. Und am Freitag, da sollten alle Kinder, die wollten oder die durften, dann im großen Zelt übernachten und man hatte besondere Aktionen mit ihm vor. Aber die Mitarbeiter waren so genervt, dass sie am Mittwoch zum Kevin gingen und sagten, du darfst am Freitag nicht dabei sein. Du bleibst am Freitag zu Hause. Und der Thomas hat es mitbekommen und hat hinterher den Mitarbeiter sich geschnappt und hat gesagt, wenn am Freitag der Kevin nicht bei den anderen Kindern dabei ist, dann übernachtet ihr gar keiner. Entweder alle oder keiner. Und der Mitarbeiter, der wollte ihm noch erklären, wie schwierig der Junge doch ist und so weiter. Und da hat der Thomas gesagt, du verstehst mich nicht. Entweder alle oder keiner. Und so war der, oder so ist der Thomas. Der lässt dann nicht mehr mit sich reden. Und für den Kevin war das ein ganz besonderes Erlebnis. Der hat es nämlich mitbekommen. Und der Thomas ist hinterher zum Kevin gegangen und die beiden haben sich miteinander angefreundet. Aber ab diesem Tag war der Kevin nicht mehr von diesem Zelt wegzukriegen. Mittags, wenn er aus der Schule kam, ist er direkt zum Zelt hin und hat dem Thomas bei allem geholfen. Zusammen haben sie im großen Zelt auf der riesen Leinwand PlayStation gespielt, Hausaufgaben gemacht. Und abends, bevor dann die Erwachsenen kamen und die Evangelisation begann, hat Thomas den Jungen nach Hause gefahren. Aber er hat ihm auch seine Geschichte erzählt. Der Vater war abgehauen, die Mutter alleinerziehend, hat im Supermarkt gearbeitet, kam erst abends um 8, um 9 aus dem Supermarkt nach Hause und so lange war der Junge einfach alleine. Keiner hat sich um ihn gekümmert. Und hier hat er das erste Mal erlebt, dass sich jemand Zeit für ihn nimmt, ihm zuhört, fragt, wie es ihm geht, was ihn beschäftigt und wo er mitbekommt, da interessiert sich hier wirklich jemand ernsthaft für mich. Und hier muss ich gar nicht der Clown sein, sondern hier darf ich sein, wie ich bin. Wenn man den Thomas kennt, der weiß man, der hat so ein Faible für so Jungs und Mädels, die einfach schwierig sind. Vielleicht, weil er selber auch immer wieder angeeckt ist mit seiner Art, die in christlichen Kreisen nicht immer so ganz natürlich ankam. Vielleicht denkt ihr jetzt, warum erzählt er uns hier die ganzen Leute, die wir alle nicht kennen? Aber ich frage mich, was ist das Geheimnis von Thomas, von Jürgen Fangmeier, von Axel, von Onkel Arnold? Ich glaube, all diese Menschen teilen miteinander ein Geheimnis. Und ich hätte jetzt heute Abend noch viel mehr Menschen aufzählen können. Ich hätte von Gustl erzählen können, dessen bester Freund ihm die Freundin ausgespannt hat. Und er dann aber nicht hingegangen ist und ihm eine reingehauen hat, wie ich das wahrscheinlich gemacht hätte, sondern der hingegangen ist und hat zu seinem besten Freund gesagt, ich vergebe dir. Ich hätte auch von Gretel erzählen können, einer älteren Frau, die in einem kleinen Dorf wohnt und wo das ganze Dorf zu ihr kommt, wenn sie Probleme haben. Und die immer da ist und die zuhört. Und die dann auch den Menschen mit ihnen ihren Glauben teilt. Diese Menschen haben jemanden kennengelernt, der ihnen Liebe gibt. Und wo sie gemerkt haben, diese Liebe, die muss ich nicht für mich behalten, sondern die kann ich weitergeben. Und das hat sie für mich zu ganz herausragenden Persönlichkeiten gemacht. Und wenn jetzt einer von denen ich jetzt erzählt habe, heute Abend hier wäre, die würden sagen, sag mal, Andreas, spinnst du? Spinnst du von mir zu erzählen und dann auch noch mit Bild? Du kennst, der eine würde vielleicht sagen, du kennst mich doch gar nicht so gut. Und der andere würde sagen, vielleicht wieder Thomas, du weißt doch genau, wie viel Mist ich schon in meinem Leben gebaut hat. Wenn wir eben diese Lieder genommen nehmen, dann würde man sagen, ja, das ist manchmal, dass Christus durch sie durchscheint. Dieser helle Morgenstern scheint durch sie durch. Aber wo auch die dunklen Seiten im Leben sind. Deswegen haben wir auch eben gesungen, ich laufe, ich falle, ich schweige, ich schwalle, ich triumphiere und verliere. Aber egal, was ist, ob ich gewinne oder verliere, ob ich etwas kann, ob ich was gut mache oder ob ich scheitere und mich nicht gut verhalte, du bist bei mir. Und es zählt. Und trotzdem entdecke ich etwas in diesen Menschen, was, glaube ich, aus der Verbindung zu Jesus kommt. Dass sie ihr Leben mit Jesus leben, dass sie sich von seinem Geist verändern lassen. Nicht komplett, sofort, schlagartig auf einmal, sondern wie dieser Heilige Geist in ihnen lebt und sie nach und nach verändert. Und ich wünsche uns, dass wir das selber auch erleben, wie der Heilige Geist in uns lebt, wie er in uns wirkt, wie er uns nach und nach auch verändert. Dass wir zu einer Person werden, die Jesus ähnlicher wird. Und ich glaube, wir müssen gar nicht alles sofort können, sondern wir dürfen und wir müssen auch nicht denken, wir schaffen es nur von uns aus. Aber wir dürfen Jesus bitten, hilf uns durch deinen Geist. verändere mich vielleicht auch nur erstmal an einer Sache, dass ich mir vornehme, da will ich Veränderung haben und dafür bete ich ganz konkret und da gehe ich auch ganz konkret Sachen an. Und eine Person, die hätte ich fast vergessen. Es ist ein Mann, der zum Tode verurteilt wird, zu Unrecht. Von seinen Freunden ist er verraten, von einem Freund ist er verraten worden und alle anderen Freunde haben ihn im Stich gelassen. Aber in seiner letzten Stunde hat dieser Mann noch einen einzigen Wunsch. Und mit letzter Kraft sagt er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Liebe gilt auch uns. Diese Vergebung gilt uns. Und aus dieser Vergebung dürfen wir leben, aber dass er uns verändert, darauf dürfen wir vertrauen. Und so lese ich uns heute mal zum Schluss den Predigttext vor, aus Galater 5, 22. Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und dass wir diese Veränderung erleben, das wünsche ich uns allen. Amen.